In den Stürmen des Lebens, da muss man einen guten Halt haben, muss man gute Unterstützung haben. Unser Leben ist ja so, dass man nicht sagen kann, hey, ich ziehe mich zurück in mein Häuschen und dann ist alles um mich herum geschlossen und es kann ja gar nichts passieren, weil ich ein gutes Dach über dem Kopf habe und die Mauern drumherum. Eigentlich besteht unser ganzes Leben ständig aus Aufbrüchen. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur ein einziger Aufbruch, den man irgendwann mal macht, sondern es gibt immer kleine und große Aufbrüche in unserem Leben. Sie sind notwendig, damit wir in unserem Leben wachsen und nicht stehen bleiben. So hat es Gott angelegt. Bekannt sind die ganz großen Schritte, die wir machen müssen. Am Anfang gehen wir in die Schule, machen eine Ausbildung irgendwie und kommen dann dort raus. Ein großer Aufbruch im Leben. Dann brechen wir ins Berufsleben auf. Parallel dazu brechen wir, je nachdem, in eine Familie auf oder richten unseren eigenen Haushalt ein. Kinder kommen dann. Und wer eine Familie hat, weiß, dass dann nochmal ein ganz großer Aufbruch kommt, wenn die Kinder ausziehen und man sich wieder ganz neu aufeinander als Paar einstellen muss und auch auf seinen Haushalt einstellen muss. Bei uns ist es gerade noch vorbeigegangen, weil uns das Jugendamt wieder neue Kinder geliefert hat. Aber normalerweise geht das da ja so weiter. Und irgendwann kommt dann die Phase, wo man merkt, dass alles, was man bisher so getan hat, immer schwieriger wird und immer weniger kommt. So die Seniorenzeit, wenn man... Das ist vielleicht noch der einfachste Ausstieg davon, wenn man aus dem Beruf aussteigt. Aber wenn man dann so merkt, dass nachdem die beruflichen Termine abgenommen haben, die ärztlichen Termine enorm zunehmen, merkt man, dass das auch eine ganz neue Zeit ist und eine ganz neue Phase, in der dann auch der Radius immer kleiner wird und die Schritte schwieriger werden. Und so gibt es auch an vielen Stellen einen Aufbruch. Und das gilt auch für den Glauben. Taufe ist ein ganz starker Aufbruch, aber Aufbruch kann immer wieder passieren, wenn etwas eingeschlafen ist oder eingeschliffen ist, wenn etwas nur noch Tradition wird oder wenn Gott mich einfach ruft an eine neue Stelle, einen neuen Auftrag. Welche Richtung hat nun ein Aufbruch, wenn ich davon predige hier? Ich bin froh, dass ich mir dazu nichts selber ausdenken musste und auch wir als Gemeindeleitung im Grunde nicht in unserer Klausur ganz tiefgeistliche Gedanken uns drüber machen müssen, wo geht ein Aufbruch denn hin? Denn die Richtung, das Ziel, hat uns dafür die Bibel vorgegeben. Es steht in 2. Korinther 3, alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also das Ziel eines jeden Aufbruches, einer jeder Bewegung in unserem Leben, ist es, zu seinem Bild verwandelt zu werden. Ich finde es spannend, dass wir in der Bibel nicht irgendwie als seine Nachfolger bezeichnet werden, zu Sklaven oder Dienern werden. Jesus hat uns an anderer Stelle seine Freunde genannt. In Johannes 15 oder in Markus 3 redet er von Brüdern und Schwestern, die wir sind. Und dann setzt dieser Text hier im Grunde nochmal einen drauf, der sagt, wir werden in die Herrlichkeit verwandelt. Hey, weiß nicht, wie viel Herrlichkeit das jetzt ist oder so. Ich meine, wenn es mehr zunimmt, kann es mehr Herrlichkeit werden, aber bin ich jetzt ein so herrlicher Mann, da ich sage, hey, guckt mich an und ich spiegle Gottes Herrlichkeit wieder? Dieses Bild der Herrlichkeit nennt die Bibel Heiligung. Es geht nicht darum, was sich äußerlich tut, sondern was da innerlich passiert. Und wenn wir daran Anteil nehmen und ihm ähnlicher werden, dann spiegelt sich Gottes Herrlichkeit auch in unserem Leben wieder. Ich finde das total begeisternd, dass Gott sagt, hey Dirk, du sollst meine Herrlichkeit widerspiegeln. Hey Birgit, du sollst das auch machen. Ralf, du sollst das auch machen. Alle, die ihr hier seid, sollt meine Herrlichkeit widerspiegeln. Stellt euch mal vor den Spiegel morgen und sagt, wenn ihr morgens aufgestanden seid, hey, ich spiegel Gottes Herrlichkeit wieder. Wie geht das denn nun? Heute möchte ich deshalb mir mit euch angucken, was das in Beziehungen bedeutet. Spiegeln die Beziehungen in meinem Leben, meine Beziehung zu Jesus wider? Eine ganz große Frage ist dabei immer die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich habe Männer gehört, die haben ihren Wert gerade in jungen Jahren daran gemessen, wie viele Frauen sie am Wochenende abgeschleppt haben, wobei es erst gilt, wenn man mit denen ins Bett gegangen war. Also war nicht ganz einfach. Maximalzahlen waren auch irgendwo zwischen 3 und 4, was man am Wochenende schaffen kann, rein rechnerisch im Normalfall. Aber es gibt so ein Denken und das war extrem. Aber die Frage für uns stellt sich an dieser Stelle doch andersrum. Wie ist es mit dem anderen Menschen? Wie ist es mit dem anderen Geschlecht? Ist es für mich ein Spielzeug, mit dem ich umgehe, wo ich bestimmte Ziele erreichen muss? Oder ist es ein Partner, den ich als von Gott geliebten Menschen sehe? Und das gilt nicht nur für das andere Geschlecht, das gilt auch für uns insgesamt. Sehe ich den anderen Menschen, mit dem ich zu tun habe, als ein von Gott geliebtes Kind? Sehe ich meinen Nachbarn so? Sehe ich meine Arbeitskollegen, eben die, mit denen ich in Beziehung bin? Kontakt ist etwas, was für Beziehungen ganz wichtig ist, dass man mit anderen Menschen im Gespräch ist. Wisst ihr, als Adam und Eva auf die Erde kamen, da hätte Adam und Eva nebeneinander hergelebt. Aber als Adam dann seine Liebeserklärung gemacht hat, die war für meine Ohren jetzt ein bisschen drastisch gewesen. Hey, du bist Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Da ist Eva das Herz aufgegangen und sie haben eine Beziehung angefangen. Sie haben eine Liebe gehabt miteinander. Der erste Kontakt stellt dann diese Beziehung auch wirklich her. Wenn Kontakt für Beziehung wichtig ist, stellt sich für mich die Frage, wie ist das eigentlich mit Kindern und mit Eltern? Mich hat es tief traurig gemacht, wenn ich von Menschen höre, die den Kontakt zu ihren Eltern oder umgekehrt zu ihren Kindern abgebrochen haben. Wo leben wir denn? In der Bibel gibt es da 2 klare Aussagen dazu. Da heißt es, ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Epheser 6, die Verse 2 bis 4. Ehre Vater und Mutter, das schließt zuallererst den kompletten Kontaktabbruch aus. Natürlich kann es sein, dass man eine Zeit lang auch Distanz braucht, auch insgesamt etwas Distanz braucht, gerade wenn man sein eigenes Leben aufbaut, weil Eltern vielleicht übergriffig dort sind und einem alles madig machen können, was man hat oder tut. Aber Reife zeigt sich nicht im Abbruch der Beziehung, sondern im Leben mit dem Darüberstehen. Wisst ihr, es gibt tatsächlich toxische Eltern, so habe ich das gelesen. Und das heißt nicht, dass die dich umbringen als Kind, sondern dass sie ihre Bedürfnisse über die deinen stellen. Eine Psychologin hat das so genannt, es gibt eine Menge Verhaltensweisen, die als toxisch angesehen werden können. Das ist das offensichtlich aggressive Verhalten wie Schreien, Schuldzuweisungen und Schlagen. Aber es gibt auch heimtückischere Verhaltensweisen, die die Persönlichkeit und das Selbstbewusstsein eines Kindes noch mehr beeinträchtigen können. Ein Elternteil kann beispielsweise den Bedürfnissen des Kindes gegenüber sehr ablehnend sein oder es kann von dem Kind übermäßig abhängig sein und es als emotionales Unterstützungssystem verwenden. Im Klartext, Kinder können dadurch missbraucht werden, dass sie ihre Kinder nutzen, damit sie selber leben können, dass die Kinder zu Hause die Verantwortung eigentlich übernehmen müssen, die die Eltern normalerweise übernehmen müssen, ist eine Variante davon. Und das kann bis ins Erwachsenenalter hinein wirken, ein ganzes Leben lang. Und jetzt wird's doch interessant. Wie können Kinder aus solchen Familien heraus ihre Eltern überhaupt ehren, wenn dort so eine Art Missbrauch, direkt ein psychologischer Missbrauch vorgelegen hat. Ich finde es interessant, mir da Prinzipien zu anzuschauen für den Umgang damit, mit solchen schwierigen Menschen. Denn das ist etwas, wenn ich das gelernt habe, dann kann ich Gottes Herrlichkeit in allen möglichen Beziehungen widerspiegeln. Es soll heute keine Ehre Vater und Mutter Predigt geben, aber Hinweise darauf, die eben auch in anderen Beziehungen dann helfen können. Wie gehe ich mit solchen Menschen um, die im Grunde toxisch auf mich wirken und trotzdem ja eine Beziehung haben sollen? Erster Punkt ist, vermeide es, Verantwortung für ihre Gefühle und Bedürfnisse zu übernehmen. Toxische Eltern sind welche, die die Schuld dazu nutzen, dich zu manipulieren, das zu tun, was sie wollen. Allerdings, und das ist ganz wichtig in solchen Beziehungen, du bist nicht für deren Wohlergehen verantwortlich. Du hast da immer nur einen kleinen bestimmten Anteil daran, den du mit ihnen gehen kannst, aber letzten Endes sind sie selber dafür verantwortlich, sich glücklich zu machen und nicht du. Tue nichts, um ihnen nur zu gefallen und gib auch nicht deine eigenen Wünsche ihnen gegenüber auf, um ihre Vorstellung zu befriedigen. Herrlichkeit Gottes widerspiegeln bedeutet nicht, dass ich nur den anderen Leuten ein Diener bin, sondern bedeutet, dass ich auch selber eine Persönlichkeit habe, jemanden bin. Der nächste Punkt ist, akzeptiere einfach, dass du die anderen nicht ändern kannst. Der Einzige, der sich ändern kann, bist du selber. Wenn sie dich immer kritisieren, dann nimm das einfach als gegeben hin. Und zwar nicht die Kritik, sondern das, dass sie dich kritisieren. Höre auf, einfach das Gesagte persönlich zu nehmen. Sie sagen es, es wird sich nicht so schnell ändern. Aber es sagt mehr über sie aus als über dich selber. Und dann musst du auch nicht jedem alles erzählen, auch nicht deinen Eltern musst du alles erzählen. Schränke dich an der Stelle ein, was du sagst, wenn das nur toxisch auf dich wieder zurückkommt. Ganz wichtig ist die Frage, wie ist es mit Grenzen? Grenz dich ab und bestimme du, was nicht überschritten werden darf und zieh das konsequent aus. Zieh das konsequent durch. Wenn sie dich in Bereichen verletzen, sag ihnen das und achte auch drauf. Wenn die sich zum Beispiel immer wieder kritisieren, dann kannst du sagen, hey, ich möchte nicht mehr von euch kritisiert werden. Ich habe genug Freunde und andere Leute, die das dürfen, aber ihr nicht. Und auf die anderen höre ich und nehme es mir zu Herzen, aber von euch möchte ich das jetzt nicht mehr. Und wenn sie immer wieder damit anfangen, dann bleibt irgendwann der Punkt, wo man dann auch sagt, okay, jetzt ist die Grenze überschritten. Bitte geht, wir treffen uns wann anders wieder. Ohne Diskussion, aber mit der Einladung, an einem anderen Tag wiederzukommen und neu zu starten. Es geht um dein Leben. Und deshalb ist es auch immer wichtig, dann eine Exit-Strategie zu haben, in welcher Form auch immer, wenn es zu schlimm wird, im Extremfall, sollte man darauf achten, dass man sich vielleicht nicht alleine trifft, sondern mit anderen Leuten trifft oder in der Öffentlichkeit, wo man ein Gespräch auch selber dann beenden kann, wenn es zu schwierig wird. Ganz wichtig bei der Sache ist und bleibt aber ein Punkt, den ich immer wieder und wieder sage, versuche, ihnen zu vergeben. Und das sage ich auch immer, beim Vergeben, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und muss das von seinem Verstand erfassen, damit man es dann irgendwann mal ins Gefühl umsetzen kann, geht es nie um den anderen, dem ich vergebe, sondern es geht immer um mich selber, da ich sagen kann, Herr, ich schließe das einfach ab. Es geht nicht darum zu sagen, da ist alles gut gewesen mit der Vergebung und sozusagen schwamm drüber, war doch alles eigentlich eine schöne Zeit. Sondern es geht immer darum zu sagen, Herr, ich gebe das zurück. Das ist blöde gelaufen, das betrifft mich noch bis heute. Aber ich möchte gerne nach vorne schauen. Und deshalb vergebe ich denen. Weil die sollen nicht mit mir die ganze Zukunft durchgehen und immer wieder dasselbe machen, weil ich mich immer wieder an diese Sache da festklammere und sage, was ist da Blödes passiert, sondern ich will jetzt heute drauf achten, was Gott mir Schönes schenkt. Jetzt und heute und damit einen Neustart machen. Und deshalb ist Vergebung nichts für die anderen, für die Eltern in diesem Fall, sondern ist eine Sache für dich, mit der du da vorangehen kannst. Akzeptiere einfach, sie sind auch Menschen und Menschen handeln falsch. Und dann akzeptierst du, dass du deine Vergangenheit nicht ändern kannst, aber du öffnest dich für die Zukunft. Übrigens, ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, wenn es um körperlichen oder sexuellen Missbrauch sogar geht, um das hier klar zu sagen, geht nicht einfach nur Schwamm drüber, sondern kann oder ist, nicht nur kann, ist auch die Polizei dein Ansprechpartner an der Stelle. Oder je nach Alter das Jugendamt. Eltern ehren hin oder her, aber wenn da sowas in die Richtung vorliegt, es geheim zu halten, ehrt sie nicht wirklich, weil sie nicht ernst nimmt. Sie haben dann gar keine Chance, sich da zu bessern und auch weiterzuentwickeln, im Sinne von, dass sie Verantwortung übernehmen für ihr Leben. Und deshalb ist es richtig, dann auch zur Polizei zu gehen und das Ganze in entsprechende, ja, auch staatliche und strafrechtliche Hände zu geben, wenn strafrechtlich was passiert ist. Und es bewahrt dann auch andere davor, dass eben die missbraucht werden. Interessant an dieser Bibelstelle, die wir hier haben, finde ich, dass eben den Eltern auch eine Verantwortung zugeteilt wird. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Nicht jede Verhaltensweise ist bei Eltern einfach erlaubt, denn sie haben auch eine Verantwortung für ihre Kinder. Zorn bedeutet nicht, dass man sich die Kinder nicht über die Grenzen auch mal ärgern dürfen. Zur Erziehung gehört dazu, dass die Kinder sich ziemlich über ihre Eltern auch ärgern, weil sie ihnen gerade verbieten, was sie gerne machen würden. Aber es geht darum, je nach Alter, wie man mit ihnen umgeht. Und je älter sie werden, desto mehr muss ihnen auch zugestanden werden, eigene Entscheidungen zu treffen. Manches kann dann sogar hart sein, wenn es mir als Elternteil völlig gegen den Strich geht. Und ich denke, Mensch, funktioniert nicht, wird nichts. Aber um euch ein Geheimnis zu verraten, ich habe bei meinen Kindern erlebt, dass das manchmal sehr wohl sehr gut funktionieren kann, wenn sie sich anders entscheiden, als man selber entscheiden würde. Und insofern darf man ihnen da auch etwas zutrauen. Irgendwann sind sie dann erwachsen und ich bin dann nicht mehr für ihre Erziehung verantwortlich. Sie müssen dann ihren eigenen Weg gehen können und meine Erziehung muss sie dann dazu auch geführt haben, dass sie ihren eigenen Weg gehen können, indem man mit altersgerechten Schritten früh angefangen hat, ihnen eigene Wege zuzugestehen. Im Grunde beginnt ja mit der Geburt die Abnabelung von den Eltern, Schritt für Schritt und Stück für Stück. Insofern, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Warum rede ich nicht vom sofortigen und völligen Abbruch? Ganz im Ernst, es funktioniert nur sehr, sehr schwer und kostet sehr viel. Wenn es bei anderen Menschen gut gehen kann, die sehe ich vielleicht nie wieder. Ein Berater, der mir im Online-Shop etwas völlig schwachsinnig erklärt hat, wo ich denke, gut, von dem möchte ich nicht mehr beraten werden. Das kann gut funktionieren. Aber alle Menschen, mit denen ich irgendwie mehr zu tun habe, wird es immer schwieriger. Und gerade Eltern sind ganz schwierig. Auch schon die Menschen, mit denen ich im Freundeskreis zusammenkomme oder auch beruflich, da wird es auch schwierig, ihnen wirklich aus dem Weg zu gehen. Man trifft sich doch und daher ist es hilfreich, eben nicht nur zu wissen, ich breche den Kontakt ab, sondern ich weiß, wie ich mit schwierigen Menschen auch umgehen kann. Kern ist, wir Menschen sind für Beziehungen geschaffen. Und wenn wir die Herrlichkeit Jesus ausstrahlen wollen, dann bleibt uns nichts anderes, als in dieser Beziehung zu stehen. Jesus bezeichnet das so. Er sagt in Lukas 10, Vers 27, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht nur ausgewählte Beziehungen, sondern auch die zufälligen Beziehungen, in denen wir stehen. Jesus erläutert das später dann, also gleich im Anschluss hieran, am Beispiel eines Ausländers, der von Räubern überfallen wurde und verletzt dann am Straßenrand liegt. Einer solch zufälligen Beziehung gilt dort die Liebe desjenigen, der einfach dran vorbeikommt. Geschaffen sind wir, die Menschen zu lieben. Und das beinhaltet, dass wir immer wieder erste Schritte wagen. Aber eben auch, wenn man diesen Text genau anschaut, sich selber dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Notfalls die Beziehung zwar nicht zu kündigen, aber sie zu unterbrechen oder herunterzufahren. Und darauf zu achten, dass ich selber genug Liebe habe, um sie weiterzugeben. Und das Schöne für uns als Christen ist, unsere Liebe müssen wir nicht aus irgendwelchen Beziehungen holen, von irgendwelchen anderen Menschen holen, sondern wir können sie von Gott direkt haben, dem Vater und von Jesus Christus selber hören. Und er ist es auch, der auf uns achten wird, dass wir genug Menschen im Umfeld haben, dass uns genug Leute begegnen, die uns auch Liebe auf dieser Erde geben können. Und diese Liebe funktioniert nicht nur mit einem Ehepartner, sondern auch als Single kann man Beziehungen haben, in denen einem Liebe entgegenkommt. Vielleicht nicht auf der körperlichen Ebene wie mit einem Ehepartner, aber trotzdem auf der emotionalen Ebene. Und darum geht es bei der Liebe, dass du von liebenden Leuten eingebettet bist, durch Jesus Christus und unserem Vater und Gott im Himmel. Ich möchte noch schließen mit einem letzten Hinweis, den ich bei der Berufung der Jünger finde. Hier habe ich das Beispiel des Nathanaels. Jesus war noch ganz frisch auf dieser Erde unterwegs und hatte keine festen Jünger um sich. Und dann trifft er einen Mann, den Philippus, der ihn dann begleitet. Und dieser hat einen Bekannten, den Nathanael. Und dem sagt er, er habe den Messias, den von Gott versprochenen Boten dieser Welt, gefunden. Und im Bibeltext heißt es dann, und Nathanael sprach zu ihm, was kann auch Nazareth Gutes kommen? Und Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Wisst ihr, Netzwerke bauen bedeutet einfach, Menschen in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Komm und sieh es, ist hier die Aufforderung. Und was dann passiert, ist ganz überraschend. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm, sieh, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Und Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, sah ich, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Wenn Menschen in Begegnung mit Jesus kommen, werden sie feststellen, dass Jesus sie kennt. Er weiß um sie. Er sieht sie sogar bevor sie sich seiner Gegenwart bewusst sind. Und das ist das, was ich denke, was ganz wichtig ist, was du heute mitnehmen solltest, für dich selber und in deine Beziehungen hinein. Jesus kennt dich, er weiß um dich und er sieht dich, egal in welcher Situation du dich befindest. Und darum kannst du als geliebtes Kind in dieser Welt wandeln, unabhängig davon, was Einzelne dir sagen. Schade, wenn sie es noch nicht begriffen haben, dass du ein von Gott geliebtes Kind bist. Und das ist auch das Wichtigste, dass wir weitergeben können. Diese Liebe Gottes. Es mag manchmal schwer sein, aber es ist möglich. Und letzten Endes müssen wir nur sagen, geh zu Jesus, probier es aus, dann erlebst auch du diese Liebe. Im Falle toxischer Personen kann Heilung schwer sein, aber mit Gott ist sie nicht unmöglich. Amen.